auf Wunsch, auf vielfältigen Wunsch einer einzelnen Person. Genau, so ist es. Kam kein Widerspruch. Ich habe auch nicht mehr allzu viel. Ob dafür noch eine Einheit reicht, weiß ich gar nicht. Ziehen wir durch, dann kommen wir ja auch etwas früher an die verheißene Käseplatte. Vers 28. Vorwurfsvoll erinnert einer der hungrigen Soldaten an den Schwur Sauls, an den Fluch deines Vaters, den er auf das Volk gelegt hat. Das Volk ist nicht gefragt worden. Jetzt habe ich was Falsches gesagt, jetzt laufen die Leute. Das kommt nicht oft vor, dass mir die Leute weglaufen. Das Volk ist nicht gefragt worden, ob es hier mitmachen will. Das Volk ist nicht gefragt worden, ob das eine tolle Idee ist mit so einem Schwur. Dieser Fluch belastet das erschöpfte Volk. Und der Soldat Jonathan empfindet dieses Fasten bis zum Abend, bis zum Sonnenuntergang nichts essen, als eine militärische Dummheit. Dadurch wird die Kampffähigkeit des Volkes nur behindert. Er hat sogar ein ziemlich hartes Urteil über seinen Vater. Mein Vater bringt das Land in Unglück. Also eigentlich soll doch der König das Volk führen. Aber hier gefährdet er das Volk. Und das, was er hier entschieden hat, hat nicht nur für das Volk, auch für das Land negative Auswirkungen. Ein nicht vernichtend geschlagener Feind, der wird sich rächen. Die Philister werden sich irgendwo sammeln, ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann wieder aufrüsten und dann geht's aber so richtig los. Wir lesen das am Ende des Kapitels, dass Saul, solange er da unterwegs war, immer wieder auch mit denen Auseinandersetzungen hatte. Es hätte ein Schlag über die Philister sein können, wenn doch die noch vorhandenen 600 Mann, nein, 300 waren es, oder wie viel? 600. Jetzt komme ich allmählich schon durcheinander. Eben war von 300, dann mal von 600 die Rede. Gut, von den 3000, Johannes hat eben gesagt, sind nur noch die paar hundert wenige übrig geblieben. Aber wenn die jetzt kräftig Honig gefuttert hätten, die Sache hätte anders ausgehen können. So schlugen sie die Philister nur bis Ajalon. Für weiter reichte die Kraft nicht. Zumindest mal das Kernland Israels, das Bergland, konnte in diesen Tagen befreit werden von dem Einfluss der Philister. Nach Sonnenuntergang war die Fastenzeit zu Ende und das hungrige Volk macht sich über die Beute her und es fängt an, die erbeuteten Tiere zu schlachten, Schaf und Rind. Das war eigentlich genehmigt. Das kann man so machen. Aber sie aßen über dem Blut. Wohlgemerkt, sie aßen nicht mit dem Blut. Sie hatten schon geschlachtet und das Blut auslaufen lassen. Aber der Abstand, der räumliche Abstand zwischen Blut und Essen war nicht groß genug. So wurde die Opfervorschriften Gottes eigentlich nicht eingehalten, nicht beachtet. Es wurde Gott nicht die nötige Ehre erwiesen. Im Heer ist eine Atmosphäre des Anschwärzens. Sie meldet dem Saul, dass da was nicht ordentlich zugeht. Und auf einmal regt sich im Saul wieder die religiöse Ader. Er ist auf korrektes religiöses Verhalten bedacht und sagt über das Volk, ihr seid von Gott abgefallen, deshalb Schluss mit dem, was ihr macht, bringt einen Stein her und jetzt schlachtet auf diesem Stein. Was für ein Zeitaufwand. Jetzt muss jeder mit seinem Beutetier dahin und dann warten, bis das der Vorgänger fertig ist und dann kann er selber schlachten. Die sind, keine Ahnung, wie lange damit beschäftigt. bis dass sie dann endlich ihr Schnitzel oder ihr Steak zu sich nehmen können. Der Geist des Glaubens wird auch hier wieder verletzt, das Vertrauen auf Gott. Saul macht da Dinge, wo man denkt, was ist los mit ihm? Da könnte man sich erinnern an das Wort, ich muss gerade gucken, wo steht es geschrieben, Matthäus 23, 24. Da ist davon die Rede, dass sehr gewissenhaft die Mücken ausgefiltert werden, aber die Kamele, die werden verschluckt. So auch hier, das gespaltene Haar wird nochmal gespalten. Man hält sich an irgendwelche Kleinigkeiten, religiöse Vorschriften. Und das, was eigentlich dem Willen, dem Plan Gottes entspricht, hat der Saul aus dem Blick verloren. Hier wird erwähnt, dass dieser Stein zu seinem ersten Altar wurde, den er aufgerichtet hat. Sein Plan war, noch in dieser Nacht mit den Soldaten den Feinden nachzurücken. Es fällt uns heute ein bisschen schwer, das einzuschätzen, zu beurteilen, wie viel die Israeliten da noch hätten ausrichten können. Nach einem solchen Tag des Kampfes mit zu wenig Essen und jetzt das Schlachten und dann nochmal sich aufmachen und hinter dem Feind herlaufen, macht das Sinn? Ist das erfolgversprechend? Und dann meldet sich ein Priester, der schaltet sich ein. Man möge sich doch erst noch einmal Gott nähern, die Nähe Gottes suchen, Gott befragen, ob das mit der Verfolgung das Richtige sei. Wo sind wir jetzt? Vers 37, Saul ergreift die Initiative. Nicht der Priester, sondern er selbst befragt Gott. Auch hier wieder, er greift eigentlich in ein Amt ein, was ihm nicht zusteht. Gott antwortet nicht. Bei dem Los in der Tasche des Ephod, man könnte sich das so vorstellen, dass das Ding geschüttelt wird. Und beim Schütteln fliegt dann irgendwann als erstes das eine Los raus. Und das ist dann die entsprechende Entscheidung. Aber jetzt wird hier geschüttelt, die Tasche wird geschüttelt, nichts fliegt raus. Gott schweigt, es gibt keine Antwort. Saul deutet dieses Schweigen Gottes als Folge von irgendeinem Unrecht, das geschehen ist. Er ruft die Fürsten zusammen, um rauszukriegen, worin die Sünde besteht. Um den Ernst der Lage noch ein bisschen zu verdeutlichen oder so auf die Spitze zu treiben, je nachdem, wer jetzt hier was Falsches gemacht hat, der muss sterben. Hier in der Übersetzung steht, er muss des Todes sterben. Kannst du auch etwas anderes sterben? Man kann nur des Todes sterben. Ist ein typischer Hebraismus, heißt auf Deutsch, du wirst auf jeden Fall sterben. Du wirst des Todes sterben. Selbe Formulierung wie ganz am Anfang der Bibel. Wenn ihr von dem einen Baum esst, ihr werdet des Todes sterben. Und dann wird hier noch unterschieden. Das Volk auf der einen Seite, Saul und Jonathan auf der anderen Seite. Vielleicht ist es eine diplomatische Floskel, um aufzuzeigen, wie schwerwiegend die Sünde ist, die begangen wurde, dass da jemand für die begangene Sünde sterben muss. Wahrscheinlich dachte der Saul, dass beim Schlachten der Tiere irgendwas falsch gelaufen ist und also muss die Sünde beim Volk liegen. Deshalb kann man da so markige Sprüche raushauen. Das Volk auf der einen Seite, die Königsfamilie auf der anderen Seite. Wer hat gesündigt? Die Reaktion des Volkes ist bezeichnend. Heute würde man sagen, Totenstille, keiner sagt irgendwas, Schweigen im Wald. Sie widersprechen Saul nicht. Sie beugen sich ganz diplomatisch. Mach es, wie du es für richtig hältst, wie es in deinen Augen recht ist. Bei diesem Losverfahren, es ist entweder oder. Die eine Seite oder die andere. Und dann wird geschüttelt. Entweder kommt Urim oder Tumim raus. Vorher hatte man festgelegt, wenn das kommt, die Seite, wenn das andere kommt, die andere Seite. Übrigens ist dieser Brauch mit dem Los aus dem Ephod nach der Regierungszeit des Saul nicht mehr gebraucht worden. Ist auch später scheinbar nicht wieder eingeführt worden. In Esra Kapitel 2, Vers 63 und Nehemia Kapitel 7, Vers 65, da wird das kurz erwähnt, aber da wird auch deutlich, dass dieser Brauch des Losens nicht mehr angewandt wurde. Das Los fiel auf das Königshaus. Gott hatte also demnach an den Schlachten nichts auszusetzen, es musste was anderes sein. Jetzt, wo Saul selbst betroffen sein könnte, lässt er dann wieder losen. Und die Frage ist Saul oder Jonathan. Das Los fällt auf Jonathan. Erstaunlich ergeben ist Jonathan, der im Lauf dieses Tages gegen seinen Vater gehandelt hat und auch ein ziemliches Urteil über seinen Vater gesprochen hat. Saul sieht das Verhalten seines Sohnes in Verbindung mit seinem Schwur als Gericht Gottes über seine Familie an. Man könnte jetzt weiter überlegen, wie Saul damit umgeht. Ach, wie gut, dass es den getroffen hat. Dann komme ich ja wenigstens aus der Sache raus. Der ist betroffen, meine Familie überlebt. Es ist ein vernichtendes Gottesurteil, das wir hier eigentlich mitkriegen. Für Saul geschieht etwas Rätselhaftes ab Vers 45. Er steht so ein bisschen im Dilemma. Ja, muss der Jonathan jetzt wirklich sterben? Nach dem, was ich gesagt habe? Ja, aber kann man das durchziehen? Das Volk lehnt sich gegen den scheinbaren Willen Gottes auf. Man versteht ja das Ergebnis des Losens als Willen Gottes. Und jetzt lehnt sich das Volk gegen diesen Willen Gottes, gezeigt durch das Los, auf. Rettung geschah mit Yahweh durch Jonathan. Der Sieg war eine Heilstat Gottes. Folglich steht Gott zu Jonathan, den er ja gebraucht hat, um diesen Sieg in die Wege zu leiten. Deshalb kann Gott diesen Tod nicht wollen, denn sonst hätte er nach dem Honiggenuss Jonathans den Lauf der Geschichte wieder geändert. Bis dahin waren die Israeliten siegreich und die Philister auf der Flucht. Jetzt hat der Jonathan das Falsche gemacht. Er hat vom Honig gegessen. Wenn das die schlimme Sünde gewesen wäre, dann hätte Gott die Sache dann drehen können. Hat er aber nicht. Sondern es kam tatsächlich zu dem Sieg Israels über die Philister. Der Erfolg steht für Jonathan und mit diesem Argument erlöst das Volk Jonathan aus diesem Urteil. Es war keine Auslösung aus der Schuld in der Art, dass irgendein anderer oder vielleicht ein Tier für Jonathan hätte sterben müssen. Vielmehr hat Jonathan nach der Volksmeinung keine Schuld auf sich geladen. Das Argument lautet also nicht, Jonathan ist unschuldig, weil er von dem Fluch nichts wusste, sondern Jonathan ist unschuldig, weil Gott ihn bestätigt, weil Gott durch ihn den Sieg gegeben hat. Und Saul beugt sich diesem Argument. Vielleicht für irgendein anderes Bibelseminar, das ihr hier mal macht, wie stehen wir zu solchen Gelübden, wie es hier im Text erwähnt wird? Gebrauchen wir sowas heute oder wie verhalten wir uns im Glauben? Ist das möglich, dass das Volk gegen Gott, scheinbar gegen Gott entscheidet, auf der Grundlage des Erfolgs? Ist der Erfolg in der Welt ein Zeichen für Gottes Wohlwollen? An der Stelle sträubt sich irgendwas gegen mich, in mir. Wenn es mir gut geht, dann ist Gott mit mir zufrieden und andersrum. Ich glaube, ganz so einfach kann man sich das da nicht machen. Wie gehen wir heute mit dem Los um? Habt ihr in eurer Gemeinde auch so eine Lostrommel, die je nachdem, was ansteht? Gut. Oder auch nicht gut. Aber hast recht, da sind wir irgendwie so auf einer Linie. Ja. Wenn du heute wissen willst, was für dich Gottes Wille ist, wie kriegst du den Willen Gottes raus? Ein Losziehen, würfeln oder wie macht man das hier? Einfach blind in der Bibel blättern, Finger reinstecken und gucken, was steht da? Ihr kennt den Witz, ja? Das hat irgendwann mal einer ausprobiert und er ging hin und er hängte sich. Gott, das kann ja nicht dein Wille sein. Dann hat er das Ganze nochmal gemacht, ging er wieder rein und findet die Stelle, gehe hin und tue desgleichen. Nein, in solcher Weise versuchen wir nicht, den Willen Gottes rauszukriegen. Herr, was ist heute für mich dran? Was soll ich heute tun oder machen? Wie erfahren wir Gottes Willen? Kurzfassung, wir gehen erstens ins Gebet. Ja, wir lesen die Bibel, aber nicht in dieser selektiven Weise, wie gerade geschildert. Es kann durchaus sein, dass bei meiner ganz normalen Bibellese mir ein Vers in die Augen springt oder irgendein Wort mich besonders trifft. Das kann ein Hinweis sein. Aber so ein einzelnes Wort für sich alleine ist noch kein Gottesentscheid. Um dahinter zu kommen, was für mich richtig ist, frage ich gestandene Brüder oder Schwestern, könntest du sagen, ja, die Idee ist richtig, geh diesen Weg? Man müsste auch fragen, lässt es meine derzeitige Lebenssituation zu? Was weiß ich, dass ich heute hier meine Zelte abbreche und nach Hinterhageltupfingen aufbreche in die Mission, im Urwald, lässt meine Lebenssituation das zu. Ein Studienkollege von mir, der wollte auch in die Mission, Afrika, das war sein Ziel. Und alles lief wunderbar, bis das der Drogentest kam. Und da wurde ihm gesagt, nö, Afrika ist nichts für dich. Gut, er ist aber trotzdem als Missionar tätig, aber an einer anderen Stelle in der Welt. Also es gibt mehrere Punkte, die da zusammenkommen müssen. Ein Nachbar von mir ist Pilot. Frachtmaschinen fliegt ja rund um die ganze Welt. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, hör mal, du musst da wahrscheinlich mit so einem Flieger auch nachts schon mal runter. Wie machst du das? Wenn das zu duster ist, wie findest du den Flughafen? Jeder Flughafen hat seine eigene, wie nennt man das, Landebefeuerung. So eine bestimmte Lichtorgel, hätte ich beinahe gesagt. Und an den Lichtern muss der Pilot sich orientieren, um dann sicher landen zu können. Mal ganz grob gesagt, da gibt es erst grüne Lichter, gelbe und dann rote. Er muss alle Lichter sehen, in der richtigen Reihenfolge. Und dann kann er sicher sein, dass er hinter dem letzten Licht aufsetzen kann und dass er dann eben nicht im Gemüsegarten landet. Wenn er nur ein Licht sieht, sollte er nicht landen. Wenn er die Lichter nicht gerade vor sich, sondern quer vor sich hat, wäre es auch nicht ratsam zu landen. Wenn er die Lichter in der falschen Reihenfolge vor sich sieht, bitte nicht nach den Lichtern landen. Sondern er muss alle Lichter in der richtigen Reihenfolge sehen und dann kann er mit dem Flieger runter. um den Willen Gottes rauszukriegen, ein Wort von Gott, gestandene Geschwister, die zustimmen, die Lebensumstände müssen passen, vielleicht auch noch zwei, drei andere Überlegungen, das muss dann in einer Linie sein. Wenn ich nur für mich allein einen Bibelvers habe, würde ich da nicht irgendwelche großen Lebensentscheidungen drauf bauen, sondern immer wieder nachfragen, was gibt es noch für Ergänzungen. Von daher würde ich auch nicht würfeln oder irgendein Stöckchen ziehen, ob ich den längeren oder den kürzeren ziehe, sondern mit Hilfe des Herrn und des gegebenen Wortes und den Glaubensgeschwistern, mit denen ich zusammen unterwegs bin, fragen, was ist nach Gottes Plan und Willen dran. Ja, nach dieser Entscheidung kommt Saul zu dem Ergebnis, jetzt können wir nicht mehr hinter den Philistern herlaufen. So ähnlich wie du eben gesagt hast, ein verunsicherter Mann verlässt seinen Platz. Verunsichert einmal durch den Samuel, der ihm sagt, Gott hat dein Königtum von dir genommen und der dann gegangen ist. Verunsichert durch Gott selbst, wie Gott ihn geführt hat. Gott schweigt und gibt dann eine ganz andere Antwort. Und wir merken spätestens an dieser Stelle, nein, eigentlich schon ein Stück vorher, das Ende vom Saul hat begonnen. Gott rettet sein Volk, aber nicht mehr durch Saul, sondern durch Jonathan. Ein ratloser Mann, der noch König ist, bleibt zurück. Der Verfasser von dem Samuel-Buch erfasst das Lebenswerk Sauls zusammen in den letzten Versen 47 bis Ende des Kapitels, wohin er sich wandte, dies und das und jenes geschah. Es wird einiges aufgezählt, wo es Kämpfe gab und Auseinandersetzungen mit den Feinden. Eine Zeit lang konnte er in Kraft wirken, aber das Ganze kam nicht wirklich aus einer Vertrauensbeziehung zu Gott heraus, aus dieser Glaubenshaltung, sondern er wollte sein eigenes Ding machen oder wie wir eben auch schon hörten, er hat sich selbst sein Siegeszeichen irgendwo gesetzt, um sich in Erinnerung zu halten. Eine Zeit lang war er da und Gott hat etwas mit ihm gemacht, aber es bleibt dabei, am Ende ist Gott es, der sein Volk rettet, aus der Hand der Feinde, aus der Hand der Plündernden. Wenn ganz am Ende zusammenfassend gesagt wird, dass er alle Tage hart kämpfen musste, ohne Erfolg, obwohl er Helden und Kräftige um sich sammelte, dann ist das nicht unbedingt ein tolles Ergebnis. Gott ist in seinem Handeln für uns manchmal unbegreiflich oder schwer zu verstehen. Er benutzt Leute, wo wir denken, warum den? Er handelt, wie er das für richtig hält. Vor einiger Zeit ist mir der Satz begegnet, den ich mir öfter selber in Erinnerung rufe, wo ich gerade gesagt habe, Gott ist uns unbegreiflich. Gott, ich kann dich nicht immer verstehen, aber ich kann dir immer vertrauen. Und manchmal bleibe ich auch dabei, Gott, ich verstehe dich nicht. Und wenn ich jetzt und hier und heute und nächste Woche keine Antwort von dir kriege, okay, ich verstehe dich nicht. Aber das Vertrauen zu dir gebe ich nicht auf. Das müsste Hebräer 10, Vers 22, 23 sein. Am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, dass wir das eben nicht aufgeben, nicht wegwerfen. Menschen können nur so viel erreichen, wie Gott es will. Israel will einen König und war von dieser Idee begeistert, muss aber sehen, wohin es kommt, wenn es ohne Gott seinen Weg gibt. Es bleibt dabei, Gott muss seinem Volk, Gott muss uns helfen. Für uns heute gilt, und es bleibt dabei, Gott hilft uns, Gott rettet uns in Jesus Christus. Jo, dann spreche ich noch ein Gebet. Dann kommt irgendwann die verheißene Käsebleibe. Lieber Vater, staunend und anbetend sind wir vor dir. Was für ein großer, souveräner, heiliger Gott bist du. Wir staunen auch darüber, wie du umgehst mit Menschen. Damals im Alten Testament, dein Volk Israel oder auch einzelne Leute aus dem Volk. Wir staunen darüber, wie du auch bis in die heutige Zeit Menschen in deine Nachfolge rufst und Menschen führst, Menschen gebrauchst. Herr, wir staunen auch darüber, wie dumm wir manchmal sind, wo wir meinen, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können, wo wir nach eigenen Überlegungen meinen, etwas zustande bringen zu können. Herr, vergib, wo wir eigene Wege laufen. Vergib, wo wir uns abwenden von dir. Und hör nicht auf, hinein in unser Leben zu reden, auch ernst und deutlich, sodass wir zurückfinden zu dir. Danke, dass du viel Geduld mit uns hast. Danke, dass Umkehr möglich ist und dass du uns wieder aufrichtest und reinigst und heiligst und in deinen Dienst stellst. So bitten wir dich, dass du auch das Nachdenken über diese Kapitel aus dem Samuelbuch uns zum Segen werden lässt. Dass wir im Glauben gestärkt sind, dass wir ermutigt durch dich den Glaubensweg gehen und bereit sind, uns von dir gebrauchen zu lassen, da, wo du uns im Alltag hingestellt hast. Danke für deine Gnade, danke Herr für dein Heil.